Matthias Österhelt, Köln-Konzert. Eine Musik wie ein Orkan, der über das Land hinwegfegt und dem nichts standhält. Dann ganz plötzlich der Wetterwechsel hin zu einem beinahe warmen Sommerregen, gefolgt von einem milden, beinahe zärtlichen Abendhauch, und schon braust es wie wild, überbordend, als nahe eine Gewitterfront. Und dann wenig später, nach einem kurzen reinigenden Regenschauer, ein schillernder Regenbogen. Mich schaudert, wenn ich gebannt dieser Klaviermusik stillschweigend und ergriffen lausche. Diese Musik, das ist das Köln-Konzert von Keith Jarrett, die weltweit meistgespielte Jazz-Solo-Platte, aufgenommen am 24. Januar 1975 im Kölner Opernhaus. Ich erhielt diese schwarz-weiße Doppelschallplatte zu meinem 26. Geburtstag. 1975 war ich Student der Pädagogik im 5. Semester und lebte in Hamburg-Eimsbüttel in einer WG mit drei starken Powerfrauen und einem etwas scheuen, aber immer gut gelaunten Schwulen in einer riesigen Altbauwohnung. Wir alle studierten, mehr oder weniger, jeder ein anderes Studienfach, doch uns einte die Vorliebe für diese Musik, den Jazz, mit seinen Improvisationen und seiner Energie. Und jeder von uns fünf sammelte seine besonderen Jazzplatten, und die frisch erbeuteten Neuerwerbungen wurden stolz den anderen vorgespielt, so dass regelmäßige Konzertabende in unserer WG auf der Tagesordnung standen, gefolgt von Endlosdiskussionen. Der fröhliche Schwule bevorzugte Free Jazz und wilde Typen wie Art Blakey. Die drei Frauen standen auf Miles Davis und jazzige Frauenpower à la Ella Fitzgerald, Nina Simone und Eartha Kitt. Ich dagegen mochte John Coltrane und Jan Garbarek besonders, der auch des Öfteren mit eben diesem Piano-Zauberlehrling Keith Jarrett zusammenspielte, der mich nun mit seinem improvisierten Köln-Konzert so in den Bann zog. Immer wenn ich diese Musik hörte, konnte ich freier durchatmen, und mein in dieser Zeit arg gebeuteltes kleines Herz führte bei dieser Musik Zwiegespräche abwechselnd mit dem Universum und mit meiner Geliebten. Mein Gottvertrauen wurde durch diese Beziehung auf eine harte Probe gestellt, in der das Wort Treue leider nur winzig klein geschrieben wurde. Doch egal, wie oft sie mich mit ihrer Untreue in den Wahnsinn trieb, ich war einfach in meine Stephanie unsterblich verliebt. Da zählte auch nicht, dass sie noch verheiratet war und trotz allem weiter in freundlichem Kontakt mit ihrem Ehemann stand. Und Stephanie, diese schöne, leidenschaftliche und immer auch ein wenig geheimnisvolle, liebte ich mindestens so wie den Jazz, weil man sich bei dieser Musik, wie auch bei Stephanie, so aufgehoben und geborgen fühlen konnte. Ein Blickkontakt genügte und wir wussten, was der andere fühlt. Für uns hatte der Jazz auch einen Touch von Protest gegen die Spießigkeit der Generation unserer Eltern und der Banalität bundesdeutscher Schlagerwelten eines Heino oder Rex Gildo. Nur Katharina Valente konnte mühelos zwischen dem Bossa Nova, dem Jazz und dem deutschen Schlager hin und her switchen. Sie war einfach ein unfassbares Multitalent. Doch nichts reichte an die hypnotische Wirkung dieses Köln-Konzertes heran. Wie in einer Endlosschleife konnte ich es stundenlang und nächtelang hören, allein oder mit den anderen, ohne dass es im geringsten seine Faszination verlor. Im Gegenteil, je öfter ich es anhörte, umso mehr Deutungen und Stimmungen hörte ich heraus. Mal klang es voller Lebensfreude wie ein Gospelchor, dann schwebend, zart und elegisch, dann wiederum meditativ, rhythmisch und dann wieder wie eine heftige Sturmböe. Bei diesen Solokonzerten war es der Anspruch von Keith Jarrett, wie aus dem Nichts heraus Musik zu erschaffen. Er meinte: Es ist, als würde ich nackt auf der Bühne stehen. Das Wichtigste bei so einem Solokonzert sind die ersten Noten. Haben Sie genug Spannung, erfolgt der Rest von allein. Und für diese ersten Noten hatte er sich schlicht und genial von der Melodie des Pausengongs der Oper inspirieren lassen. Dabei war dieses Konzert unter äußerst widrigen Umständen entstanden und wäre um ein Haar sogar abgesagt worden. Der Maestro kam völlig übermüdet und schlecht gelaunt nach stundenlanger Autoreise aus der Schweiz an. Er hatte die Nacht fast nicht geschlafen. Der Konzertflügel war verwechselt worden und der nun bereitstehende Ersatzflügel war verstimmt. Die Pedale hakten und die Tasten klemmten. Die Tontechniker schnitten es auch nur für interne Zwecke mit und es sollte gar nicht veröffentlicht werden. Das Einzige, was Keith Jarrett bei seinem Soli-Konzert stets forderte, war immer griffbereit ein starker Schwarztee mit Rum. Und so stand regelmäßig ein Teeservice in der Nähe, aus dem auf ein Zeichen ein Techniker dem Meister unauffällig eine Tasse frischen Tees zuschob. Das reichte dem Genügsamen, von seinem eigenen musikalischen Talent Berauschten. Die Bestätigung des Publikums war ihm nicht so wichtig. Es hatte aufmerksam zu lauschen und nicht zu stören, wenn der Virtuose ihre Herzen verzauberte. Durch dieses Konzert wurde ein sensationeller weltweiter Erfolg und öffnete für Millionen von Hörern die Tür zur Welt der Jazzmusik. Das Time Magazine wählte es zum Record of the Year. Für mich hat das Hören dieses Konzertes noch heute eine magische Wirkung, wenn der Tonarm sich bewegt, das Drehmoment beginnt und die ersten so berührend weichen, zärtlichen Pianotöne erklingen. Dann jubiliert meine Seele und ich werde wieder für einen Moment 26 Lenze jung und bin wieder dieser glücklich-unglückliche Knabe, dem die Welt offen zu stehen schien. Nachtrag. Wenn du wissen möchtest, was aus dieser Stefanie wurde, sie ließ sich einige Jahre später scheiden, nachdem sie sich von mir getrennt hatte. Danach hatte sie dann noch zahlreiche Geliebte, heiratete irgendwann einen Millionär, der sie verehrte und auf Händen trug und mit dem sie ein sorgenfreies Leben führen konnte. Sie starb viel zu früh, mit Anfang 60 an den Folgen von Brustkrebs. Kurz vor ihrem Tod konnten wir noch ein versöhnendes Abschiedsgespräch führen, bei dem sie mich um Verzeihung bat für all den Schmerz, den sie mir zugefügt hatte. Dann hörten wir gemeinsam mit ihrem Mann einige Töne des Köln-Konzertes, umarmten uns und weinten. Zwei Tage später war sie tot.